Ja, die Kinder hat man schon gefragt, ob die gestern Fußball geguckt haben. Haben wir Erwachsene das auch gemacht? Was wird meistens nach so einem Fußballspiel gemacht? Es war ja gestern wirklich sehr, sehr spannend. Meistens wird danach ziemlich analysiert. Was haben sie falsch gemacht? Was haben sie richtig gemacht? Gestern haben sie wohl nicht alles falsch gemacht, haben ja schließlich doch gewonnen. Ich möchte mit euch heute auch analysieren. Ich möchte mit euch zusammen durch einen Bibeltext gehen. Wir sind in 1. Mose Kapitel 9. Und ich möchte gerne mit euch zusammen einige Fragen stellen und zum Schluss dann auch beantworten. Wir befinden uns jetzt an einem Punkt in der Weltgeschichte, wo Noah die Arche verlässt. Wir wissen, es gab eine weltweite Flut. Wir als Kinder Gottes müssen daran glauben, weil die Bibel es sagt. Wir haben keine andere Wahl. Und Noah ist jetzt an dem Punkt, dass die Flut vorbei ist. Und Noah soll die Arche verlassen. Jetzt ist diese Tür auf. Und Noah und seine Familie, diese 8 Personen, die blicken eine völlig andere Welt. Die Welt sieht ganz anders aus, als wie sie es in Erinnerung hatten. Die Luft ist anders, weil dieser Mantel drumherum weg ist. Vielleicht ist es kälter, frischer, windiger. Wir wissen es nicht ganz genau, aber auf jeden Fall war es anders. Überall sieht man Spuren noch von diesem großen Gericht Gottes. Das ist nicht so verkennbar. Vielleicht liegen da noch Kadaver rum, tote Tiere, Menschen, wie auch immer, halb verwest. Wir wissen, Noah schickte den Raben raus und der Raben kam nicht mehr zurück. Der hatte genug zu fressen. Sie konnte sich gut ernähren. Die Taube im Gegensatz nicht. Jetzt soll hier auf dieser neuen Welt, in dieser veränderten Welt, neues Leben beginnen. Hier soll neues Leben entstehen und hier sollen Menschen sich wieder vermehren. Und Gott gibt den Menschen noch einiges auf den Weg. Er spricht mit den Menschen. Er möchte mit ihnen reden. Er möchte ihnen noch einiges mit auf den Weg geben, bevor er sie wieder entlässt, damit sie sich weiter selber vermehren und so weiter können. Wir schauen zusammen in den Text, 1. Mose Kapitel 9. Und wir stellen uns die Fragen, wir gucken uns nur den ersten Vers an, erst einmal und auch nur die erste Hälfte. Wir fragen uns erstmal, mit wem spricht Gott hier? Achtet mal bitte darauf. Ich weiß, wir haben Sonntag, wir haben Predigt, wir wollen nicht Bibelstunde haben. Ich kann mich heute nicht so ganz davon lösen. Aber wir wollen zusammen darüber nachdenken. Wir werden uns mit diesem Text auseinandersetzen müssen. 1. Mose Kapitel 9, Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen. Frage an uns, mit wem spricht Gott hier? Es ist Sonntag, ihr dürft mitarbeiten. Mit Noah und mit seinen Söhnen. Sehen das alle so? Ist das normal? Ist das normal, dass Gott mit Noah und mit seinen Söhnen spricht? Okay, wir gucken gleich in den Text. Ich sage schon mal vorab, es ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass Gott mit Noah und mit seinen Söhnen spricht. Gott hat bis jetzt immer nur mit Noah gesprochen. Noah war der alleinige Ansprechpartner Gottes. Es beginnt in Kapitel 6, Vers 8, dort lesen wir, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Noah. Die anderen sind mitgekommen. Aber Noah, es ging um Noah. Und da spricht Gott nur mit Noah. Vers 13, da sprach Gott zu Noah. Und Kapitel 7, Vers 1, dort heißt es, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Natürlich, die anderen waren mit dabei. Aber gesprochen, Ansprechpartner, war Noah allein. Und wir lesen hier in diesem ersten Vers, Kapitel 7, warum das wohl so gewesen sein muss. Warum Gott das so festgelegt hatte. Denn dich allein habe ich von mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Das ist die Begründung. Dich allein habe ich erfunden als gerecht und mit dir rede ich. Mit dir möchte ich reden. Und dann lesen wir Kapitel 8, Vers 1. Da gedachte Gott an Noah und an alle Tiere und an alles Vieh, das bei ihm in der Arche war. Kein Wort von den Söhnen. Noah und die Tiere. Natürlich hat Gott an sie mitgedacht, aber Noah war der alleinige Ansprechpartner Gottes. Das war so. Und plötzlich ist alles anders. Kapitel 9, Vers 1 haben wir gerade gelesen. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen. Gott spricht die Söhne mit an. Er redet jetzt auf einmal nicht nur mit Noah allein, sondern er redet auch mit seinen Söhnen. Und das ändert sich auch weiterhin nicht mehr. Gott kommuniziert mit Noah und mit seinen Söhnen. Und wir lesen, er sagt, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Vers 2, Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen. Und eure Hand habe ich dir gegeben. Vers 7, ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf die Erde, dass ihr zahlreich werdet. Gott spricht jetzt nicht mehr allein mit Noah, Gott spricht mit all den Menschen, die dort sind, mit Noah und mit seinen Söhnen. Vers 8, und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach, und dann Vers 9, siehe, ich richte meinen Bund auf, nicht nur mit Noah, nicht dich allein habe ich als gerecht erfunden, sondern mit Noah und mit den anderen, mit seinen Söhnen, die dort auch waren. Die Frage ist, die erste Frage, die wir uns stellen wollen, warum auf einmal? Warum ändert Gott das auf einmal? Warum nicht mehr nur Noah, sondern Noah und die Söhne? Warum ging es vorher nicht und jetzt geht es auf einmal? Haben sich die Söhne bekehrt? Hatte die Sündflut so eine Auswirkung auf die Söhne gehabt, dass sie auf einmal bessere Menschen geworden sind? Und Gott sagt, ich kann mit ihnen auch reden. Wir wissen, dass es nicht so war. Auch nach der Sintflut sehen wir, dass nicht alle Söhne gut waren und Bosheit in ihnen drin war. Lass uns weitergehen im Text und sehen, was Gott mit Noah und jetzt mit seinen Söhnen bespricht. Es sind uns hier drei Reden beschrieben und wir wollen uns jede von ihnen anschauen. Zuerst einmal sagt ihnen Gott etwas Bekanntes. Das kannten sie schon, das mussten sie gewusst haben von Adam noch. Dort heißt es in der zweiten Hälfte von Kapitel 9, Vers 1, seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Seid fruchtbar, mehrt euch und erfüllt die Erde. Das sagt Gott jetzt als Erste zu dieser Familie. Warum muss das Gott nochmal wiederholen? Warum muss Gott diese Aussage nochmal wiederholen? Es hatte doch eigentlich schon ganz gut geklappt. Der Mensch wusste doch, wozu der auf der Erde war. Er hat es zu Adam gesagt und der Mensch hat es verstanden. Wir haben in Kapitel 6 gelesen, die Menschheit mehrte sich, wurde immer mehr und mehr und mehr. Und Noah und seine Söhne, die haben es doch nicht vergessen. Wir sind hier in einer ganz besonderen Situation. Es ist ganz besonders wichtig zu wissen, wo befindet sich Noah mit seinen Kindern gerade. Diese acht Menschen haben gerade erlebt, wie Gott in seinem Zorn über die Sünde die ganze Menschheit ausgelöscht hat. Wir wissen nicht, wie viele Tausende, Millionen oder Milliarden Menschen dort gewesen sind. Alle weg. Alle tot. Acht Personen. Eine riesige Erde. Acht Personen. Ein paar Tiere und ein kleines Boot. Mehr nicht. Diese Menschen stehen jetzt dort. Und jetzt stellt euch mal diese Personen vor. Stellt euch mal bitte, jetzt die meisten von uns sind Eltern. Stellt euch mal vor, ich bin ein Mann, das ist meine Frau. Wir haben gerade das erlebt, gesehen und wir sollen jetzt mit einem fröhlichen und mutigen Herzen uns dazu einig werden, wir wollen Kinder haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen, dass wir als Paar jetzt einfach mit einem fröhlichen Herzen sagen, ja, ich möchte Kinder haben. Wir wollen Kinder haben. wird es diesen Familien in der Zeit nicht genauso gegangen oder wird es denen nicht genauso gehen, wie es vielen Paaren heutzutage geht? Wie kann ich Kinder in diese Welt setzen? Schaut euch doch mal an, was um uns alles passiert. Guckt euch mal an, was geschieht. Der IS, der Terror, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet, dieses Gender Mainstream, der Brexit, alles durcheinander. Und hier soll ich Kinder in die Welt setzen? Ich denke, die Angst wäre ihr ständiger Begleiter gewesen. Stellt euch mal vor, sie bekommen Kinder. Es werden Kinder geboren. Und diese Kinder sündigen. Und was muss Gott mit der Sünde tun? Er muss die Sünde bestrafen. Und diese Kinder, die dann sündigen und groß werden und mehr werden, ja, sie werden wieder vernichtet. Und wieder eine Flut. Und alles ist vorbei. Und dafür soll ich mich entscheiden, jetzt Kinder zu bekommen? Das war gar nicht so einfach. Das wusste Gott. Gott gibt ihnen nicht nur dieses Gebot, sondern es geht noch weiter. In den nächsten Versen drückt Gott aus, wie er das Leben schützen möchte. Er sagt zu ihnen, vermehrt euch, werdet mehr, bekommt Kinder. Und er geht noch weiter. Er gewährt den Menschen Schutz vor den wilden Tieren. So lesen wir weiter in Vers 2. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer. In eurer Hand sind sie gegeben. Gott legt in die Tiere hinein eine gewisse Scheu vor dem Menschen. Der Mensch braucht sich nicht die ganze Zeit, würden wir heutzutage sagen, Angst haben vor den Tieren, vor den wilden Tieren. Die Tiere haben eine gewisse Scheu vor dem Menschen und sie greifen ihn nicht automatisch an. Und wenn sie können, dann tun sie es nicht. Gott tut noch mehr. Die Lebensbedingungen auf der Erde haben sich stark verändert. Die Vegetation war eine andere und vielleicht würden die Menschen gewisse Nährstoffe fehlen. Also die Früchte und alles hat sich irgendwie verändert, weil der ganze Klimahaushalt der Erde hat sich komplett verändert. Und deshalb tut Gott noch mehr für den Menschen. Gott erlaubt ihm, Tiere zu essen. Das war das erste Mal. Gott erlaubt ihm, Tiere zu essen. Wir lesen Vers 3. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Alle Tiere. Wir dürften sie theoretisch essen, wenn wir dann wollen. Wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Das erste Mal, der Mensch vor der Sintflut konnte Vegetarier sein und die meisten werden es wohl auch gewesen sein. Vielleicht auch einige nicht, weil dort wurden auch Herden gezüchtet. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ab diesem Punkt durfte der Mensch auch Tiere essen. Es war von Gott erlaubt worden. Er darf sich von Tieren ernähren. Vielleicht hat Gott gewusst, dass den Menschen diese Nährstoffe fehlen. Vielleicht war sonst nicht genug zu essen für alle Menschen, die auf der Erde leben würden. Ich weiß es nicht, aber es wird ganz bestimmt mit ein Punkt gewesen sein, dass Gott gesagt hat, ich möchte das Leben schützen, ich möchte das Leben erhalten, ich möchte, dass das Leben weiter wachsen kann, sich vermehren kann und deswegen dürfen und können Tiere gegessen werden. Gott musste das Spektrum der menschlichen Nahrung erweitern, weil es einfach gut war für den Menschen, weil es für ihn und das Leben, das menschliche Leben dadurch erhalten würde. Gott hat noch eine Ausnahme bereitgestellt. Wir lesen Vers 4. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist, in dem Tier ist. Auch die Tiere sind Gott nicht egal. Ihr Leben ist ihm wichtig. Gott liebt Leben. Gott hasst den Tod. Deshalb sollte zumindest das Blut auslaufen aus dem Tier und das Leben quasi auslaufen und dann durfte es gegessen. Vielleicht wird es auch ein Schutz vor Krankheiten gewesen sein, den Gott dort gewährt hat. In den nächsten Versen sehen wir weiter, wie wichtig der Mensch für Gott ist. Wir lesen Vers 5 und 6. Jedoch euer eigenes Blut, das Blut eines Menschen, Euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Also wenn ein Tier einen Mensch angegriffen hat, dann hat Gott gesagt, ich will das Leben fordern. Ich lasse es nicht unbestraft. Es ist mir wichtig. Wenn ein Mensch einen anderen Menschen getötet hat, sagt Gott, ich will es fordern. Das Leben ist mir wichtig. Und Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn, das ist die Begründung, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Wenn Menschen getötet werden, so ist es für Gott etwas Grauenhaftes. Das ist ihm nicht egal. Wenn Menschen getötet werden, so ist es für Gott etwas Grauenhaftes. Dort wurde gerade sein Ebenbild zerstört. Das lebendige Denkmal, was Gott sich selbst errichtet hat, das wurde gerade kaputt gemacht. Und das ist Gott nicht egal. Das ist Gott sehr, sehr wertvoll, sein Ebenbild. Und Gott will dies auch nicht ungestraft lassen. Wer Leben nimmt, soll nicht unbestraft bleiben. Diese Verheißung gibt Gott diesen 8 Menschen gleich zu Anfang. Gott gibt also diesen 4 Familien mehrere Zusagen, wie er ihr Leben schützen und erhalten möchte. Gott tut es. Ja? Gott sagt ihnen ganz bewusst, wie er ihr Leben schützen und erhalten möchte. Die wilden Tiere scheuen sich vor den Menschen und greifen ihn nicht automatisch an. Tiere gehören ab jetzt auf den Speiseplan des Menschen. Er darf sie töten und essen. Und Gott lässt das Vergießen von Blut nicht unbestraft. Auch da hat der Mensch eine gewisse Scheu davon, einen anderen Menschen zu töten, weil das nicht unbestraft bleibt. Den Menschen stattdessen ermutigt er nochmal. In Vers 7 lesen wir das. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Gott liebt Leben. Gott liebt es, wenn der Mensch sich ausbreitet. Gott liebt es, wenn seine Erde bevölkert wird. Dafür hat er sie geschaffen. Und er liebt es, Leben zu geben und auch Leben zu erhalten. Er liebt seine Schöpfung. Das müssen wir festhalten. Auch wenn Gott gerade die ganze Schöpfung zerstören musste, so macht er ganz deutlich und ganz klar, ich liebe Leben. Ich liebe meine Schöpfung. Und ich möchte gerne Leben geben. Es ist mir wichtig. Jetzt stellt sich die Frage, die zweite Frage. Wieso kann Gott sich gerade jetzt so fürsorglich um den Menschen kümmern? Wieso gerade jetzt? Wieso nicht vor der Sintflut? Warum jetzt erst? Warum kann er so liebevoll mit ihm reden? Sich so viel Sorgen um ihn machen? Vielleicht naheliegend zu überlegen, weil all die bösen Menschen weg sind und diese 8 Menschen, das sind besser. Ich lasse es einfach erstmal so stehen. Jetzt haben wir noch ein anderes großes Problem. Auf der Erde scheint der Mensch sicher zu sein. Also Gott hat mehrere Rahmenbedingungen geschaffen, sodass der Mensch gut auf der Erde leben könnte. Aber das ist nicht sein größtes Problem. Der Mensch hat vorher auch gelebt, aber da ist noch Gott. Wie ist es mit Gott? Ich meine, die Tiere greifen nicht mehr an, er hat genug zu essen, aber er sündigt. Und was ist dann? Gott bringt ihn um. Gott muss ihn bestrafen. Gott muss die Menschheit wieder auslöschen. Wir müssen verstehen, Gott ist gut und wir sind böse. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist für uns ein riesengroßes Problem. Die nächste Rede Gottes zu den Menschen lesen wir ab Vers 8. Wir lesen 8 und 9. Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach, Vers 9, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Also Gott richtet hier einen Bund. Und das ist der einzige Bund, den Gott aufrichtet, den er mit der ganzen Menschheit schließt. Der einzige. Wir haben einen Bund mit Abraham, wir haben einen Bund mit Mose, wir haben den neuen Bund, Und diesen Bund schließt Gott mit der gesamten Menschheit, mit allen Menschen, die auf dieser Erde leben. Und das geht noch weiter, Vers 10, und mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, mit Vieh, mit allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es auch sein mögen auf der Erde, und ich will meinen Bund mit euch aufrichten. Gott schließt einen Bund mit allem lebendigen Wesen hier auf dieser Erde. Und jetzt beschreibt Gott diesen Bund, was er tun möchte, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Es wird nie wieder eine globale Flutkatastrophe mehr auf diese Erde kommen. Wenn ihr eine globale Flutkatastrophe erleben wollt, dann der einzige Weg, um sie zu erleben, ihr müsst nach Hollywood gehen. Anders ist es nicht möglich. Gott sagt, so etwas wird es nie wieder geben. Und wir dürfen darauf vertrauen. Gott hält sein Wort. Gott hat noch nie einen Bund gebrochen. Jetzt können wir wirklich sagen, der Mensch ist sicher. Jetzt müsste es besser gehen. Tiere scheuen sich, er hat genug zu essen, auf der Erde geht es ihm einigermaßen gut und er ist sicher vor einem guten Gott. Gott hat es selber versprochen. Jetzt wird es interessant und spannend. Ein Bund wird normalerweise geschlossen zwischen zwei Parteien. Meistens ist es so, es ist ein Sieger und ein Besiegter. Oder aber es ist so, das sind zwei gleich starke Parteien. Die wollen sich irgendwie einigen und sagen, ja, wir schließen einen Bund. Oder der eine ist ein bisschen schwächer und geht ein bisschen auf Zehenspitzen, können wir einen Bund schließen? Der andere sagt, ja, können wir. Das treffen wir häufig in der Bibel. Wo würden wir den Menschen einordnen? Wo würden wir den Menschen einordnen in diesem Bund? Ist der Mensch der Sieger? 8 Personen auf einer riesengroßen Erde, 8 Personen, ein kleines Boot, ein paar Tiere. Der Mensch ist Sieger? Ganz bestimmt nicht, oder? Gott ist allumfassend, das ganze Universum kann Gott nicht fassen. Der Mensch ist nicht der Sieger. Der Mensch hat nichts zu sagen bei diesem Bund, rein gar nichts. Gott hat hier, der Mensch ist eindeutig und ungleich schwächer als die zweite Partei. Und jetzt sieht ein Bund normalerweise so aus. Der Sieger sagt, wenn du das und das tust, dann wird es dir gut gehen. Wenn du das und das tust, dann wird es dir gut gehen, du wirst sicher leben können. Dann lasse ich dich am Leben. Tust du das nicht, dann passiert das und das. So sieht meistens ein Bund aus. Im Mosebund, dort finden wir das so. Da sagt Gott ganz klar, hältst du dich an diese Gesetze, dann wirst du Segen erleben. Hältst du dich nicht an diese Gesetze, wirst du Fluch erleben. Ganz klar festgelegt. Wie sieht Gottes Bund aus mit dem Menschen, mit der ganzen Menschheit? Gott ist der Sieger, der Mensch ist eindeutig der Besiegte, ist nur noch ein Häufchen Menschen übergeblieben. An welche Bedingungen hat Gott seinen Bund geknüpft? Ich wiederhole nochmal Vers 11. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Welche Bedingung hat Gott gestellt? Welche Bedingung? Keine Bedingung. Gar nichts. Auch wenn Gott der Sieger ist, trotzdem Gott stellt überhaupt keine Bedingung an den Menschen. Gott sagt, ich habe mich entschieden. Ich habe es beschlossen, es wird keine Sintflut mehr auf dieser Erde geben. Ich tue es. Er sagt nicht, wenn du nicht mehr sündigen wirst, dann wird alles gut gehen. Sündigst du, dann kann ich für nichts garantieren. Das sagt Gott nicht. Gott sagt, ich habe mich entschieden, es wird keine Sintflut mehr geben. Gott knüpft das an keine einzige Verpflichtung. Der Bund, den Gott hier schließt mit der gesamten Menschheit, mit dem ganzen Leben auf dieser Erde, ist völlig bedingungslos. Und jetzt ist die große Frage, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Und noch wichtiger, wieso ist das gerade jetzt möglich? Warum war es nicht vorher möglich? Die Sintflut ist doch gerade erst gewesen, er hätte es doch vorher machen können. Er hätte es doch den Menschen vorher versprechen können. Warum hat Gott das nicht getan? Waren diese 8 Personen jetzt besser als die anderen Menschen vor der Sintflut? Werden sie nicht mehr sündigen? Oder werden sie nicht mehr so stark sündigen wie die Menschen davor? Hat die Menschheit aus der Sintflut gelernt? Können wir das heute noch nachvollziehen? Ja, die Menschheit hat es verstanden. Die hat nach der Sintflut etwas verstanden und hat es gelernt. Oder leben wir in einer Zeit, wo die Sintflut verdrängt wird und niemand es wahrhaben will, dass es eine Sintflut gegeben hat? Selbst wenn sie es manchmal erkennen. Niemand spricht darüber. Es geht noch weiter. Gott ist noch nicht fertig mit den Menschen. Gott gibt dem Menschen ein Zeichen für seinen Bund. Es ist sehr erstaunlich, wie Gott das tut. Es ist unbegreiflich, wie Gott so sein kann. Aber Gott gibt ein Zeichen für diesen Bund. Ein besonderes Zeichen, und welches noch heute sichtbar ist. Wir müssen uns das wirklich feststellen, und ich hoffe, es wird gleich deutlich werden, warum dieses Zeichen so unglaublich wertvoll ist für uns, bis heute noch. Bis heute noch. Wir sehen, Gott spricht ein weiteres Mal zum Menschen. Wir lesen Verse 12 und 13. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin, zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Kinder, jetzt müsst ihr mir ein bisschen helfen. Was für einen Bogen hat Gott in die Wolken gehängt oder gesetzt? Ganz einfach. Welchen Bogen sehen wir in den Wolken? Ein Regenbogen. Genau. Wie sieht ein Regenbogen aus? Sag schon das Wort. Ich stelle keine schweren Fragen, nicht an Kinder. Okay? Also Gott setzt einen Regenbogen in die Wolken. Wie sieht ein Regenbogen aus? Ihr habt doch bestimmt schon einen gesehen, oder? Ja. Also wie sieht ein Bogen aus? Ein Regenbogen aus? Wie bitte? Bunt sieht er aus, sehr gut, genau. Ein Regenbogen sieht bunt aus. Aber wie sieht er noch aus? Wie bitte? Ich höre nichts. Ja, bunt hat schon jemand gesagt. Er sieht aus wie ein Bogen, oder? Das ist wichtig, das ist wichtig. Gott sagt, ich setze meinen Bogen in die Wolken. Und der Regenbogen sieht bunt aus. Also es ist nicht nur ein Bogen, der hätte ihn auch schwarz machen können, oder? Das wäre kein Problem. Aber nein, der tut auch noch so, der setzt einen Bogen für uns in die Wolken hinein und wir werden gleich sehen, der tut es noch für sich und der Bogen ist noch bunt. Ist doch schön, ey, Gott ist faszinierend. Aber Kinder, spielt ihr auch manchmal mit einem Bogen? Kennt ihr einen Bogen aus eurem Kinderzimmer? Kennt ihr einen, ja? Ben kennt einen, hat gerade einen kaputt gemacht. Was macht man mit einem Bogen? Schießen, genau, Pfeil und Bogen. Ja, kennen wir das? Pfeil und Bogen. Indianer spielen, oder? Und wenn der nicht kaputt gebrochen wird, der Bogen, dann ist das ein tolles Spielzeug, oder? Man kann damit schießen und Pfeile abschießen, Zielscheiben treffen, Eltern abschießen, wenn sie nicht aufpassen. Alles. Ja? Wisst ihr, das Wort. Es ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Das Wort, welches hier für Regenbogen verwendet wird, ist das gleiche hebräische Wort, was für Kriegsbogen verwendet wird. Das Wort Keshet. Das gleiche Wort. Wir haben einen Regenbogen in Wolken, heißt Keshet. Wir haben einen Bogen zum Schießen, einen Kriegsbogen, nicht zum Spielen, sondern zum Abschießen und zum Menschentöten. Und es ist das gleiche hebräische Wort. Jetzt die Frage an uns, vielleicht an die großen Kinder. Hat Gott einen Bogen? Hat Gott einen Kriegsbogen? Hat Gott einen Kriegsbogen? Hat er. Sehr gut, sehr gut. Lass uns mal aufschlagen, Psalm 7. Psalm 7, Verse 12 bis 14. Dort heißt es, Psalm 7, Verse 12 bis 14, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der, jetzt haltet euch fest, ein Gott, der täglich zürnt. Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Das müssen wir im Hinterkopf behalten, auch heute noch. Ein Gott, der täglich zürnt. Weiter, wenn man nicht umkehrt, wenn man von seinem sündigen Weg nicht umkehrt, so schärft er sein Schwert. Ein zorniger Gott, der sein Schwert schärft, hält seinen Bogen gespannt und zielt. Gottes Bogen hat gespannt und zielt und richtet auf jenen, der nicht umkehren will von seinem sündigen Weg, um seine tödlichen Geschosse, seine Pfeile, steckt er in Brand. Das ist unser Gott. Das ist sein Bogen. Das ist ein Bogen, den er gespannt hält und auf die Menschen gerichtet hat, die nicht umkehren wollen. Frage an uns: Gegen wen richtete sich die Sintflut? Gegen welche Menschen? Gegen Sünder, die nicht umkehren wollten, oder? Gegen Sünder, die nicht umkehren wollten, hatte sich die Sintflut gerichtet. Gegen diese Menschen hat Gott jeden Pfeil, oder gegen jeden einzelnen dieser Menschen hat Gott einen Pfeil abgeschossen und ihn mit diesem Wasser vernichtet. Das war eine logische Folge. Und jetzt sagt Gott zu uns, jetzt sagt Gott, ich hänge meinen Bogen in die Wolken. Ich hänge meinen Bogen in die Wolken. Ich tue es nicht mehr. Ich habe mich dazu entschieden, meinen Bogen in die Wolken zu hängen. Und ich werde keine Wasserpfeile mehr auf die Menschen abschießen. Ich werde es nicht mehr tun. Ich verspreche es euch. Er beschreibt es noch weiter, wir lesen Verse 14 bis 16. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über die Erde sammle und der Bogen in die Wolken erscheint, dann will ich, nicht nur wir, sondern dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr dazu Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe. Gott verpflichtet sich selbst und er sagt, ich will an diesen Bund gedenken. Es ist egal, ob du dran denkst. Es ist egal, ob die Menschheit heute das verleugnet und sagt, der Regenbogen ist ein physikalisches Phänomen. Es hat nichts mit Gott zu tun, rein gar nichts. Spielt keine Rolle. Dieser Bund ist bedingungslos. Gott hält diesen Bund. Es können Tsunamis kommen, so viel wir wollen. Es wird nie wieder eine globale Flutkatastrophe geben. Nie wieder. Gott hat es versprochen. Gott hat gesagt, wenn der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an diesen Bund gedenken. Ich will ihn ansehen und an den ewigen Bund gedenken zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Dieser Bogen ist ein Zeichen für Gott selbst. Gott selbst hat sich selbst ein Zeichen gesetzt, um uns zu zeigen, mein Bogen hängt in den Wolken und ich werde keine Wasserpfeile mehr auf die Menschen abschießen. Vers 17 lesen wir dann, und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, das ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Er fasst das nochmal zusammen in seiner letzten Rede und bringt das auf den Punkt. Und jetzt wieder die große Frage, warum kann Gott gerade jetzt einen Bogen in die Wolken setzen? Warum konnte er es nicht vorher schon? Warum hat er nicht vorher für den Menschen einen Bogen schon in die Wolken gesetzt? Warum kann er gerade jetzt so große Versprechungen machen? und tut sie vorher nicht? Warum erst nachdem so viele Menschen vernichtet werden mussten? Ich habe jetzt 4-mal die Frage gestellt, warum gerade jetzt? Warum spricht Gott jetzt ganz normal mit den Söhnen Noahs? Warum vernichtet Gott zuerst den Menschen und jetzt ist er so fürsorglich mit ihm? Warum kann Gott erst nach der Sintflut mit den Menschen einen Bund schließen, nachdem es für so viele Menschen schon zu spät ist? Warum kann Gott erst nach der Sintflut seinen Bogen in die Wolken setzen? Lass uns jetzt die Antwort suchen. Lass uns jetzt suchen danach, was die Antwort ist. Lass uns eine kleine Wiederholung machen. Ich möchte im Kapitel 6 beginnen. In Vers 1 lesen wir, dass die Menschheit sich immer mehr vermehrte. Die Menschheit wurde immer mehr. Für diejenigen, die auf der Bibelstunde waren, ist es, wie gesagt, Wiederholung. Hat Gott es gefallen, dass die Menschheit sich vermehrt hat? Ja, es hat Gott gefallen, weil Gott wollte das. Gott liebt es, wenn die Menschheit sich vermehrt. Gott wollte und freut sich darüber und liebt seine Schöpfung. Vers 5 lesen wir, Gott beobachtet etwas, was ihm gar nicht gefällt. Es gefällt ihm überhaupt nicht, dass die Sünde sich ebenfalls vermehrt. Die Bosheit des Menschen wird ebenfalls größer. Die Sünde und die Freiheit des Menschen nimmt immer mehr zu. Und jetzt entsteht in Gott ein gewaltiger Konflikt. In Gott streiten zwei Parteien. Wir lesen das in Kapitel 6, Vers 6, da heißt es, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Bereuen kann nur jemand, der etwas nicht gewusst hat. Oh, das tut mir leid, ich habe es nicht gewusst und ich bereue es so sehr. Gott nicht. Gott wusste doch alles vorher schon. Aber hier wird uns beschrieben, wie in Gott dieser Konflikt entsteht. Und dieser Konflikt in Gottes Innern besteht aus zwei Parteien. Wir haben einen Gott, und wir haben das gerade gelesen, einen Gott, der auf der einen Seite täglich zürnt, weil der Mensch Sünder ist, und einen Gott, der seine Schöpfung und die Menschheit unendlich liebt. Wir haben hier den Zorn über die Sünde und wir haben hier die grenzenlose Liebe zu den Menschen. Diesen beiden Eigenschaften, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe, gehören eigentlich zusammen. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe, die sind eigentlich so eng miteinander verbunden, aber jetzt sind wir als Menschen da mitten zwischen, mit unserer Sünde. Hier Gottes Gerechtigkeit und hier Gottes Liebe und wir mit unserer Sünde mitten dazwischen. Was macht Gott jetzt? Das ist ein Riesenproblem. Die eine Möglichkeit wäre, die Menschheit komplett zu vernichten mit einer Sintflut. Dann würde der Gerechtigkeit genug getan werden. Aber die Liebe, die bleibt auf der Strecke. Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten. In Römer 6, Vers 23 heißt das, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gerechtigkeit verlangt, dass Sünde mit dem Tode bestraft wird. Das ist eine ganz normale Folge. Die Sintflut, es war eine völlig normale Folge auf die Sünde. Und es ist unglaublich, dass Gott 1600 Jahre gewartet hat, bis er endlich die Sintflut geschickt hat. Gott ist langmütig. 1600 Jahre, wisst ihr, wie lang das ist? Ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen, oder? So langmütig, so einen langen Weg hat Gott, bevor sich sein Zorn entlädt. Gott liebt den Menschen und deswegen hält er die ganze Zeit mit einer Hand seinen Zorn zurück und mit der anderen Hand möchte er ihm seine Liebe entgegenbringen. Er möchte ihm zeigen, wie sehr er den Menschen liebt und er muss mit der einen Hand immer wieder seinen Zorn weghalten. Unser größtes Problem ist, dass Gott gut ist. Das ist unser allergrößtes Problem. Wir sind böse und Gott ist gut und was machen wir damit? Was soll Gott mit uns machen? Wir müssten gut werden, damit er uns annehmen kann. Wir müssten gut werden, damit wir in diesen schmalen Spalt hineinpassen, damit wir zwischen seiner Gerechtigkeit und seiner Liebe reinpassen, damit er uns beides völlig geben kann. Warum konnte Gott so gut werden? Kapitel 9. Warum spricht Gott mit Noahs Söhnen? Warum kann er mit den Menschen einen Bund machen? Was ist da passiert? Wisst ihr, der Wendepunkt in der Geschichte ist nicht die Sintflut. Das ist nicht der Wendepunkt. Die Sintflut ist eine logische Folge auf die Sünde. Sünde wird mit dem Tod bestraft. Das ist ganz normal. Da gibt es nichts anderes. Alles, was anders ist als der Tod auf die Sünde, ist unnormal. Ist unnormal. Die Sintflut hat Gottes Zorn über so viele Menschen gestillt. Aber der Mensch ist immer noch da. Und die Sünde ist immer noch da. Und der Konflikt in Gottes Innerem ist immer noch da. Gott ist gerecht, Gott ist Liebe, der Mensch ist dazwischen. Ist immer noch dieses Problem. Der Wendepunkt in der Geschichte ist nach der Sintflut, als Noah die Arche verlässt. Noah tut etwas, als er aus der Arche herauskommt. Und ich möchte euch bitten, schlagt bitte mit mir zusammen 1. Mose Kapitel 8, Vers 20 auf. Kapitel 8, Vers 20. Noah tut etwas, als er aus der Arche herauskommt. Noah ist so überwältigt von dem, was er sieht. Noah ist so überwältigt von dem, wie er Gott erlebt hat in diesen letzten Monaten und Wochen und Monaten. Über ein Jahr. Er ist so überwältigt, was er jetzt empfindet angesichts dessen, was er gerade erlebt hat und was er sieht. Und dann lesen wir, Noah, aber, wenn ihr einen roten Stift habt, solltet ihr euch dieses Aber rot markieren. Noah, aber, baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und allem reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Das tat Noah, als er aus der Arche herauskam. Kurz angemerkt, es war kein Dankopfer. Es war ein Brandopfer, was Noah hier opfert. Noah tut etwas, das eine absolut unglaublich enorme Auswirkung hat. Ich glaube nicht, dass es ihm bewusst gewesen ist, was er dort getan hat. Er tut es aus Ehrfurcht, er ist einfach überwältigt und er bringt Brandopfer dar. Und wir wissen aus 3. Mose Kapitel 1, dass Brandopfer ist in der Lage, den Menschen vor Gott wohlgefällig zu machen. Das können wir dort nachlesen. Brandopfer machen, wenn sie richtig dargebracht werden, den Menschen wohlgefällig vor Gott. Und lass uns lesen, was dieses Brandopfer bewirkt hat. Lass uns lesen, welche Auswirkung dieses Brandopfer auf Gott hat. Davor spricht Gott nur mit Noah. Bis zu diesem Punkt. Und wir lesen Vers 21. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Hat Gott eine Nase? Ich glaube nicht, Gottes Geist. Und trotzdem hat er das aufgenommen. Und damit wir es verstehen, damit wir es wahrnehmen, bekommen wir das so vermittelt. Gott roch diesen Geruch. Diesen Geruch der Beruhigung. Und dieser Geruch hatte so eine enorme Kraft, dass Gott eine Entscheidung trifft. Ab diesem Punkt trifft Gott eine Entscheidung. Und wir lesen weiter. Und der Herr sprach in seinem Herzen. Es ist so, als ob sein Herz zur Ruhe kommt und es einen Weg gibt, diesen beiden Parteien zu verbinden und den Menschen trotzdem Liebe zu geben und trotzdem gerecht zu ihm zu sein. Wir lesen weiter, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen. Und die große Frage, ist der Mensch jetzt besser geworden? Ist der Mensch jetzt, hat er sich verbessert nach der Sintflut? Hat er es gelernt? Nein, er hat es nicht gelernt. Und wir lesen weiter, Gott verspricht hier, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des Menschen böse ist von seiner Jugend auf. Obwohl sich nichts verändert hat, trotzdem habe ich mich entschieden, ich habe mich entschlossen dazu. Obwohl der Mensch immer noch böse ist und verdorben ist. Obwohl der Mensch sich auch gar nicht bessern kann. Wisst ihr, warum der Mosebund annulliert wurde, aufgehoben wurde durch Jesus Christus? Der Mosebund war an eine Bedingung geknüpft. Wenn du das tust, wirst du das erleben. Wenn du das tust, wirst du das erleben. Wir waren nicht in der Lage dazu. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es völlig verbockt. Wir haben jedes einzelne Gebot gebrochen. Deswegen musste Gott diesen Bund annullieren. Er hat ihn einfach nur gegeben, damit wir sehen, wie böse und verdorben wir eigentlich sind. Dafür ist das Gesetz da. Gott entscheidet, spricht weiter, auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Gottes Entschluss steht fest. Ich will die Menschheit nicht mehr mit einer Wasserflut vernichten. Die Erde wird bestehen bleiben bis zu einem weiteren großen Gericht. Es ist die Frage, warum hat ein Brandopfer so einen großen Einfluss auf Gott? Liebt Gott es, wenn Tiere getötet werden und komplett verbrannt werden? Nicht gegrillt, die wurden komplett verbrannt, dieses Tier. Nein, Gott liebt es nicht, es ist seine Schöpfung, es ist sein Tier. Es gehört ihm. Und er mag das nicht, wenn das getötet wird. Jesus sagt, es ist ein Hinweis auf mich, das sagt Jesus. Wir werden gleich noch weiter lesen darüber. Mein Tod auf Golgatha bringt Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit wieder zusammen. Jesu Tod am Kreuz auf Golgatha macht es möglich, dass Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe wieder zusammenkommen. Jesus sagt, ich schaffe Versöhnung. Ich tue es, weil ich die nächste Flut von Gottes Zorn auf Golgatha abbekommen habe. Und wir haben das in der Bibelstunde gelesen, die nächste Flut von Gottes Zorn, die ging über Jesus hinweg am Kreuz auf Golgatha. Er hat sie über sich ertragen. Und deshalb ändert sich der Ton in Kapitel 9. Deshalb spricht Gott mit Noahs Söhnen. Deshalb können wir sicher leben auf der Erde. Deswegen darf und kann Gott uns, darf ist jetzt das falsche Wort, deswegen kann Gott uns so viel Liebe und so viel Zuneigung schenken. Deshalb schließt Gott einen bedingungslosen Bund mit uns, mit der ganzen Menschheit, mit dem ganzen Leben auf dieser Erde. Deshalb hängt Gott seinen Bogen in den Wolken, weil Jesus die Pfeile abbekommen hat. Für uns hängt er in den Wolken. Für Jesus hat er ihn nochmal rausgeholt. Für Jesus hat er ihn nochmal gespannt. Und für Jesus hat er die Pfeile abgeschossen. Das hat Gott, der Vater, getan. Für uns hängt er in den Wolken. Und wir lesen Hebräer. Und ich möchte zum Schluss kommen. Hebräer 10, Vers 5. Dort lesen wir ab Vers 5. Darum spricht er, Jesus spricht, bei seinem Eintritt in die Welt, als er in die Welt hinabkommt, da sagt er, Opfer und Gaben hast du, also Gott der Vater, nicht gewollt. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Jesus sagt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Wohlgefallen. Gott liebt seine Schöpfung. Das geht ihm nicht um das Töten von Tieren. Dann weiter, da sprach ich, siehe, ich komme. Jesus sagt, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, oh Gott, zu tun. Jesus sagte im Garten Gethsemane, wenn das möglich ist, lass das an mir vorbeigehen. Jesus hatte Angst vor dem, was auf ihn zukommt. Aber dein Wille soll geschehen. Und dieser Wille ist verantwortlich für das, was wir in Vers 10 lesen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Ein für alle Mal. Und dieses Brandopfer, was Noah damals gebracht hat, hat Gott damals schon erinnert an das, was Jesus einmal am Kreuz für ihn tun wird. Deswegen war es möglich, dass Gott sich so gravierend anders zum Menschen verhalten konnte. Dieses Brandopfer von Noah hatte solch eine enorme Auswirkung, sodass wir es heute noch merken. Wir dürfen es heute noch sehen durch den Regenbogen in den Wolken. Bis heute spüren wir es. Dabei ist es nur ein Abglanz von dem, was viel später am Kreuz auf Golgatha passieren sollte. Wir feiern heute den wahren Bund. Jesus sagt über diesen Bund, den wir heute feiern wollen, dort sagt er in Lukas 22, Vers 20, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund, den ich mit euch schließen werde. Der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist der Bund mit uns, ein weiterer Bund. Und wenn der eine Bund schon so eine große Auswirkung hat, welche Auswirkung hat dieser Bund für uns? Und ich hoffe, dass wir auch heute wieder daran denken können und dass wir Gott dafür anbeten können, dass er diesen Bund mit uns gestiftet hat, dass Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe in Jesus Christus für uns vereinigt worden sind. Wir dürfen jetzt Gerechtigkeit und Liebe Gottes genießen. Amen.